Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Kartefrühstück, dem Gedankenpodcast für wilde Freigeister. Mein Name ist Kosch Wolf und ich bin sehr erfreut darüber, dass ihr neugierig bleibt und wieder dabei seid zur 54. Folge von Katerfrühstück. Vor einem Jahr wurde die Ukraine durch Russland angegriffen und das, was kein Europäer für möglich gehalten hat, ist eingetreten. Europa ist im Krieg. Und er frisst sich weiterhin Tag für Tag durch das Land und seit einigen Monaten hat Russland den Terror gegen die zivile Infrastruktur sogar entdeckt. Der Wahnsinn tobt und wir wissen nicht, wann und wie diese unduldsame Situation aufhören wird. Ende Februar 2022, genau am 24.02., fiel die russische Armee in die Ukraine ein. Das nehme ich heute zum Anlass, den Fokus mal darauf zu richten und ganz konkret dazu mit jemandem zu sprechen, der bzw. die von der ersten Stunde an Hilfstransporte in die Ukraine organisierte. Es werden grundlegende Dinge für die zivile Bevölkerung, den Soldaten und den Soldatinnen an der Front benötigt. Außer den großen Playern wie UNICEF oder World Vision engagieren sich hier Communities, so auch die LGBTQ-Community. Meine Gästin ist Transfrau Sophie Schmidt. Sophie war tatsächlich vor einem Jahr schon mal bei mir und wir haben über ihre Transidentität gesprochen. Zu dieser Zeit begann auch ihr Engagement, Hilfstransporte zu organisieren. Sophie reiste mehrfach mit anderen Freiwilligen in die Ukraine, um den Menschen wichtige Hilfsgüter zu bringen. Die aus der LGBTQ-Community geborene Graswurzelbewegung arbeitet direkt an der Basis und sie sehen die Ergebnisse. Ihre Transporte sind transparent und deren Endziel zu 100% auszumachen. Wir reden über ihr Engagement, Hilfstransporte zu organisieren. Gibt es ein Loslassen? Was ist mit Kriegsmüdigkeit? Wie gehe ich mit Leid und Not von anderen Menschen um? Und auch darüber, ob ich glücklich sein darf, wenn der andere unglücklich ist. Wie helfen Raketenwarn-Apps? Und wie geht man vor allem damit um, wenn jede Begegnung die letzte sein kann? Begrüßt also mit mir gemeinsam meine heutige Gästin Sophie Schmidt.
Meine ganze Hilfe hat eigentlich begonnen mit dem Kontakt zu einer Transfrau. Im September 2021, da hat sie auf einer internationalen Facebook-Gruppe gefragt, wie sie aus der Ukraine emigrieren kann, weil die Ukraine transphob ist, homophob, und hat nachgefragt, welches Land sicher wäre für Transmenschen. Und so ist eine Internetfreundschaft entstanden. Dann gab es wenige Monate später den beginnenden, aufziehenden Krieg. Und zu dem Zeitpunkt hat Miloslava, so heißt die Frau, gesagt, okay, sie kann es doch nicht emigrieren. Sie hat 2014 und 16 gedient in der Armee. Sie kann kämpfen, sie weiß, wie man kämpfen kann und sie geht jetzt erstmal an die Front. Und wenn die Russen weg sind, dann wird sie sich um die Immigration nach Europa kümmern. Und das war quasi der Aufhänger, dass ich gedacht habe, okay, dann müssen wir ihr helfen. Erstmal ist sie marginalisiert in diesem Land als Transfrau. Und zweitens sind die Menschen im Februar tatsächlich mit Turnschuhen und Trainingsjacken in einen Krieg gezogen.
Wie hat es dann begonnen? Wie bist du eingestiegen in die Arbeit, von der wir auch in der Einleitung schon gehört haben, dass du Hilfe organisierst?
Ja, tatsächlich über diesen ersten initialen motivierten Kontakt. Es gab viele Queers, LGBTQIAs, die diese Geschichte ganz doll bewegt hat. Also dass einfach eine Transfrau, die ihr Land selbst eigentlich nicht leiden kann, weil sie diskriminiert wird, weil sie keine Behandlung bezahlt bekommt, weil sie aus verschiedenen Gründen tatsächlich ein sehr marginalisiertes Leben führt. Trotzdem sagt sie, sie kämpft, um ihre Familie zu verteidigen, um Frauen zu schützen, um Familien zu schützen, Kinder zu schützen. Und dort hat sich eine Gruppe gebildet, wo wir mit ungefähr 50 Personen quer durch Europa und die USA versucht haben, Geld zu sammeln, um Ausrüstung zu kaufen. Ballistischen Helm, ballistische Schutzweste, richtiges Schuhwerk, Kleidung und dann später auch für ihr komplettes Bataillon, zum Beispiel Vitamine oder lustigerweise auch Fußpilz-Desinfektionsmittel, weil einfach ab Februar die ganzen Soldatinnen und Soldaten in ihrem Bataillon die Botten nicht mehr ausgezogen haben und einfach an Infektionskrankheiten der Füße gelitten haben zum Beispiel. Das war der Einstieg, diese erste initiale Hilfe im Kontakt mit Miloslava.
So, da gehört natürlich eine unglaubliche Logistik dazu. Das ist ja vom Impuls ein langer Weg und eine Entschlossenheit, die ja auch sicher finanzielle Unterstützung braucht. Wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr das Budget so aufstocken konntet, dass ihr einfach Geld hattet?
Tatsächlich ist es so, wir waren halt zu Beginn eine Gruppe von ungefähr 50 queeren Menschen, speziellen Transfrauen, wirklich weltweit. Und alle waren persönlich und emotional involviert, sodass eigentlich alle versucht haben, das, was sie geben konnten an Geld oder Material, Sachspenden tatsächlich gegeben haben, sodass wir ja doch tatsächlich Geld zusammenbekommen haben, um in diesem konkreten Fall zu helfen. Und ich glaube, wenn es wirklich auch konkret wird und man einfach Kontakt haben mit diesem Menschen, der Hilfe benötigt, gibt es da auch nochmal eine ganz andere Enthemmung. Also was es einfach heißt, jetzt nochmal 20 Euro, 100 Euro oder vielleicht 200 Euro entsprechend zu geben, die ich vielleicht für was anderes gebraucht hätte. Man erkennt aber schneller die Sinnhaftigkeit und die Wirkung, dass es dann ein Foto gibt von der Front, wo sie einfach sagt, ja wow, ich habe jetzt einen Helm. So, also Kopfverletzungen können passieren, aber das Risiko sinkt für mich jetzt einfach ganz, ja, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sinkt das Risiko.
Ja, also habt ihr euch innerhalb der Community so weit aufstellen können, dass ihr nicht nach außen gehen musstet, um Spenden zu sammeln? Das kam dann wahrscheinlich später dazu.
Genau, bei mir gab das halt diese Entwicklung, dass wir über Miloslava angefangen haben, uns in der Gruppe zu organisieren. Und da ich von allen Mitgliedern in dieser Gruppe am nächsten an der ukrainischen Grenze wohne, also von Berlin bis zur ersten größten Stadt, Lviv. In der Westukraine sind es genau 89 Kilometer, was bedeutet, das ist mit dem Auto hin und zurück ein Tagestrip fast. Und so habe ich immer gesagt, okay, wir sammeln alles bei mir ein, ich mache die Logistik, ich mache den Hub, ich bestelle, organisiere und bringe es dann entsprechend mit dem Auto über die Grenze, bringe es zu unseren Kontakten nach Lviv und dort geht es dann entsprechend innerhalb der Ukraine weiter an die Front.
Also alles innerhalb auch der Community. Die Kontakte an der Grenze in Lviv waren auch so aufgestellt. Oder gibt es da auch wieder Streckungen über Hilfsorganisationen, dass man weiß, welche Spots man anfahren kann?
Ja, tatsächlich, also mit Hilfsorganisationen, klassischen Hilfsorganisationen, den großen Playern, irgendwie die Johanniter oder Franziskaner, Deutsches Rotes Kreuz, irgendwas in dieser Richtung gab es gar nicht. Das ist ziemlich blasphemisch, wenn ich das so sage, aber die habe ich da auch noch nie gesehen in der Ukraine. Das ist sehr, sehr gemein, aber diese Hilfe, die im kleinen und auch im größeren Maßstab läuft, die ist absolut graswurzelbasiert. Das ist die unterste Ebene. Das sind tonnenweise Freiwillige aus Polen, aus Tschechien, die Unglaubliches leisten. Nicht bloß in der Versorgung mit humanitären Gütern innerhalb der Ukraine, die auch Menschen aufnehmen, Flüchtlinge innerhalb von Polen, Tschechien. Da läuft unglaublich viel Arbeit, ehrenamtliche Arbeit. Und das schönste Erlebnis hatte ich eigentlich beim ersten Besuch der Ukraine, als wir an der Grenze das erste Mal standen. Ich bin mit einer Frau gefahren aus der Community, Susanna. Und wir standen das erste Mal mit relativ viel Angst an der Grenze, weil wir nicht wussten, was passiert. Wir verlassen Europa, wir fahren in ein Land, was im Krieg ist. Wie fühlt sich das an? Wie wirkt sich das aus? Was sagen die Grenzbeamten? Wir haben Medikamente dabei, wir hatten Drohnen dabei, alles Mögliche und vieles ist davon eigentlich nicht komplett legal, es zu importieren. Und auf einmal hörte man eine englische Stimme und die britische Heilsarmee stand da und fragte, wer Coffee mochte und Sandwiches. Und es war ein unglaublich starkes Erlebnis, dass es auf einmal eine internationale Hilfscommunity gab, ja, die jetzt plötzlich einfach an der Grenze, 1000 Kilometer weg von Berlin, Sandwiches und Coffee verteilt hat, also die Heilsarmee. Und so habe ich das halt überall in der Ukraine erlebt. Das waren immer Graswurzelbewegung, es gibt die World Kitchen, die auch in den Erdbebengebieten momentan kocht und Essen verteilt und die waren alle da und sind aktuell auch da, aber nicht die großen Player.
Wir wissen, dass weitaus mehr als 18 Millionen Flüchtlinge genannt sind und davon auch 10 Millionen wieder zurückgegangen sind, zurück ins Land, in die Ukraine. Es ist ja damals, dass Männer nicht ausreisen dürfen. Jetzt gab es ja einen riesen Run, einmal die Flucht der 18 Millionen und auch wieder zurück in die Familien.
Ja.
Wie hast du diesen Zu- und Rücklauf erlebt, emotional?
Ja, die großen Ströme habe ich so nicht mitbekommen. Also ich war das erste Mal drüben im April 2022. Da sind viele, die großen Stoßbewegungen über die Grenze schon gelaufen. Aber es hat sich ganz viel in der Ukraine selbst verändert. Wenn ich mit meinen ukrainischen Freunden spreche, ist es so, dass man sich viel stärker umeinander kümmert und einfach weiß, dass jede Begegnung, die man hat, die letzte sein kann in diesem Zustand, also gesund oder lebendig. Und dort momentan eine ganz neue Form der Achtsamkeit stattgefunden hat in den Beziehungen. In Ergänzung dazu ist es so, dass das vermutlich mit der erste Krieg ist, der über Social Media komplett vernetzt stattfindet. Was bedeutet, trotz dieser örtlichen Abwesenheit, weil ich mich jetzt in einem Flüchtlingslager in Deutschland, in den Niederlanden oder in Dänemark befinde, habe ich trotzdem 24/7 Kontakt zu meinen Liebsten, die irgendwo kämpfen, die irgendwo zurückgeblieben sind, weil es kein Loslassen gibt. Man ist permanent versorgt mit Informationen, mit dem aktuellen Status, was ist passiert. Und so gibt es neben dieser örtlichen Distanz aber eigentlich noch eine riesige emotionale Nähe. Viele Flüchtlinge, die ich kenne, viele Ukrainerinnen, finden da auch nicht wirklich den Abstand, sich hier auf etwas Neues zu konzentrieren, sich wirklich auf etwas Neues einzulassen, weil sie doch permanent emotional vom Informationsfluss her total verbunden sind und im Land eigentlich verortet. Das ist eine ganz interessante Entwicklung oder eine interessante Beobachtung, finde ich, die auch zu ganz großen psychischen Belastungen führt, weil man eigentlich permanent mit jedem Raketenangriff, den ich auf mein Handy gemeldet bekommen kann, wenn ich die ganzen Warn-Apps installiere der Ukraine, dann sehe ich einfach, wo müsste ich gerade in den Shelter gehen, wo müsste ich mich verstecken, wann gibt es eine Warnung und natürlich geht es dann sofort los. Wie geht's euch? Ist euch was passiert? Trifft natürlich auch mich als Freiwillige, weil ich dann auch teilweise den Kontakt habe zu anderen Volontären, die in der Ukraine sind und die sich dann entsprechend auch einfach melden und sagen, nee, das war okay, das war jetzt 500 Meter weiter, so wir leben, hier ist nichts passiert. Aber wo ich auch in meinem Alltag mit der Frage konfrontiert werde, wie gehe ich mit diesen Informationen um? Jemand schreibt, der das überlebt hat und dann schicke ich ein E-Mail-Joy, so, Daumen ab? Oder wie gehe ich mit diesen Informationen um, dass dieser Mensch gerade wieder existenziell gelernt hat, dass auch dieser Krieg gegen ihn geführt wird, gegen sie geführt wird.
In deinen Facebook-Posts aktuell zeigst du dein Unbill gegenüber der Transparenz, überhaupt mit weiteren Publikmachung der Hilfe. Es deckt sich da irgendwas drüber, dass man nicht mehr gesehen wird, dass es auch kein öffentliches Interesse in dem Maße gibt, zu sagen, okay, das ist jetzt der Krieg in der Ukraine und der Pioniergeist der ersten zwei Monate in der Öffentlichkeit, so wie wir ihn wahrnehmen konnten, dass also wirklich jeder den Willen hatte, er müsse etwas tun, ist komplett weg. Und in der Möglichkeit, Hilfe zu bekommen, Unterstützung zu bekommen, stellst du fest, dass es schwerer geworden ist, Hilfe zu bekommen, Unterstützung zu bekommen, Spenden zu bekommen und überhaupt erhört zu werden. Wie steht's darum?
Ja, ich möchte diese ganzen Sachen bitte immer ohne Wertung verstanden wissen. Es ist eine ganz nachvollziehbare Entwicklung, dass sich Menschen einfach von bestimmten schweren Ereignissen distanzieren und einen emotionalen Abstand finden. Und der Krieg herrscht jetzt seit einem Jahr in diesem Land. Wir hatten seitdem zwei andere große Ereignisse. Das eine waren die Proteste im Iran, die medial sehr, sehr viel Platz zum Glück eingenommen haben. Und aktuell ist es das große Erdbeben in der Türkei und Syrien. Und das sind alles ganz schreckliche Erlebnisse und ganz schreckliche Dinge, für wo Solidarität notwendig ist und wo Hilfe notwendig ist von ganz vielen. Insofern ist es nachvollziehbar, dass Menschen müde werden, sich diesem Thema zu stellen. Und was halt die Ukraine so kompliziert macht, im Gegensatz zum Erdbeben in der zum Erdbeben in Syrien und der Türkei. Dort ist es eine Naturkatastrophe, dort kann man sich einfach nur humanistisch positionieren. Man muss eigentlich keine politische Haltung finden. Man kann es mit Politik verknüpfen, aber im Kern geht es einfach um die blanke Not, die dort beseitigt werden muss oder wo man helfen kann. Und in der Ukraine gibt es halt diese zweite Dimension, dass ich streng genommen mich positionieren muss, wenn ich Hilfe leiste. Ich kann diese Hilfe nicht leisten, unabhängig von einer politischen Haltung. Und das fällt vielen Menschen sehr, sehr schwer, weil wir da unsere Komfortzone verlassen müssen. Plötzlich geht es halt um Krieg und Frieden. Es geht um eine Sicherheitsarchitektur in Europa. Es geht um eine Nachkriegsordnung. Und da muss ich mich irgendwie zu verhalten. Und das fällt vielen Menschen sehr, sehr schwer, da eine sehr komfortable pazifistische Bubble zu verlassen oder bestimmte Tabus im Kopf irgendwie zu verlassen. Und das ist das, was ich halt so sehe. Das eine ist halt diese Kriegsmüdigkeit, weil es einfach so viele andere Themen gibt, die unseren Alltag bewegen. Und das andere, eine Position zu finden, die nicht so einfach, glaube ich, ist.
Ich sehe die Kriegsmüdigkeit darüber noch ein bisschen dichter, was medial transportiert wird, dass man auch müde darüber wird, den Ukraine-Krieg zwischen Preiserhöhung, Preissenkung und irgendwelchen, weiß ich, kitschigen Infos, die man überhaupt nicht braucht. Bei GMX ist es so, ich gehe rein und habe so eine Schubfächer. Da ist dann Ukraine, okay, da ist Bombenangriff, Luftangriff, Debatte, Streubomben und dann geht's um Preise bei Penny. Und das so hinzubekommen, das erzeugt, glaube ich, auch eine Müdigkeit.
Ja, das ist aber auch der klassische Widerspruch. Wir leben letzten Endes sicher. Wir müssen keine Angst haben, dass uns irgendwie eine Bombe auf den Kopf fällt. Es gibt die abstrakte Angst irgendwie vor einer atomaren Eskalation, die ja auch immer wieder irgendwie so betont wird. Aber so im Kern können wir unseren Alltag nachgehen, könnten dieses Thema eigentlich komplett ausblenden und würden eigentlich bis auf bestimmte Preisveränderungen an der Tankstelle davon eigentlich gar nichts mitbekommen. Und wenn man sich jetzt wirklich mit den Ursachen da beschäftigt, dann ist das einfach so, dann kann man das hinnehmen und sein Verhalten möglicherweise anpassen und mal ein bisschen mehr S-Bahn fahren oder so. Aber klar, das ist ein Riesenspagat. Also wie gehen wir als Menschen tatsächlich mit Leid, mit Not von anderen Menschen um? Mhm. Das ist, glaube ich, eine der großen Fragen im Leben. So, darf ich glücklich sein, wenn der andere unglücklich ist? Darf ich mein Leben leben, wenn der andere möglicherweise nicht die Möglichkeit dazu hat? So, wie gehen wir mit diesem Spagat um als Menschen?
Ich möchte gern noch mal ein bisschen dichter an deine Arbeit drücken und vielleicht das so ein bisschen transparent machen, weil das war ja auch das, was mich interessiert hat, als ich dich fragte, hättest du noch mal Lust, mit mir ins Gespräch zu kommen? Hast du hier in Berlin vor Ort direkt Hilfe? Hast du Menschen, die dir direkt zu Hilfe stehen? Oder bist du hier allein?
Nein, auf keinen Fall. Also wir Freiwilligen, es gibt ja wirklich hunderte, tausende in Deutschland, die auf einer ähnlichen Ebene arbeiten wie ich und quasi wirklich von der Ein-Person-NGO wie Jörg Plucker aus Hamburg zum Beispiel, der wirklich eigentlich sich fast um alles alleine kümmert und komplett alleine fährt und so weiter, bis hin zu größeren Gruppen, die zu zweit, zu dritt, zu zehnt und dann im größeren Maßstab halt immer weiter wachsen, arbeiten. Und das ist natürlich ganz wichtig, weil wir auf der Gegenseite entsprechende Abnehmer finden und so wie halt ein Jörg Plucker aus Hamburg einfach alleine fährt, hat er auf der Gegenseite entsprechend auch bloß 1, 2, 3 Kontaktpersonen, die die Hilfe weiter verteilen und annehmen. Und so skaliert diese Hilfe, also jetzt vom rein praktischen her, entsprechend tatsächlich spiegelbildlich. Das heißt, wir sind auf der anderen Seite der Grenze immer vernetzt mit Organisationen, Personen, Vereinigungen, Gruppen, die halt ungefähr dementsprechend von der Größe her, von der Idee her, wie sie es halt hier abbildet. Das ist das eine. Das heißt also, die Menschen, mit denen ich arbeite, sind halt ähnlich groß vernetzt. Und in Berlin, ich tanze auf verschiedenen Hochzeiten. Das heißt, ich bin zum einen in der LGBTQIA-Community aktiv, habe dort entsprechende Abbildung in der Ukraine, die Inside-NGO, die dort entsprechend Spenden aufnimmt, Spenden verteilt, ihren Bedarf schickt, dort auch ganz klar dokumentatorisch sagt, wo ist es hingekommen, was ist gekommen, was wird demnächst benötigt.
Und ist das nicht so wichtig, den Blick weg von den großen Hilfsorganisationen, dass ich mir überlege, okay, ich kann spenden, aber ich weiß nie, wo meine 100 Euro ankommen und was wird aus denen. Aber so siehst du 1:1 mit belegten Bildern und auch den direkten freundschaftlichen Kontakten, wie du vorhin sprachst von dem Helm, dem Foto mit dem Helm an der Front, was daraus wird und wo es hingeht. Und ich glaube, oder ich bin mir sicher, dass es auch nochmal bestärkt und manifestiert, okay, unsere Arbeit in der Community ist einfach wichtig, ist nicht das richtige Wort, aber es hat eine Wertigkeit, die mich auch erfüllt und dass ich einfach wirklich handhabbar weiß, wo es hingeht.
Ja, da hat Social Media einen ganz großen, wertvollen Beitrag geleistet, dass ich eine unglaubliche Transparenz herstellen kann. Auf der anderen Seite, da muss man sehr genau gucken, es gibt Hilfsorganisationen, die halt bestimmte Vorlagen zu den Bildern machen, die erzeugt werden, die ganz klar sagen, es müssen Kinder zu sehen sein, die sollen möglicherweise freudig gucken und die sollen halt mindestens 2, 3 oder 4 Hilfsgüter in der Hand, in den Händen halten. Und es muss ein Logo eingeblendet werden in den und den RGB-Farben. So, da gibt es Organisationen, die diese Social CI-Richtlinien tatsächlich entwerfen und fordern, sonst spenden sie nicht. Da glaube ich, da müssen wir nicht drüber reden, wie unmöglich das ist. Aber tatsächlich kann ich eine Transparenz herstellen, die für viele Spenderinnen total wichtig ist und die hilft. Also ich merke das tatsächlich, wenn ich eine Drohne ausliefere irgendwo an die Front und entsprechende Fotodokumentation zurückkommt, da motiviert das, es nochmal zu tun, weil es nicht versandet, weil es nicht in korrupten Netzwerken irgendwo nochmal verkauft wird. Mhm.
Man sagt ja so, auch in der ersten Zeit, weil wir gerade von den 100 Euro sprachen oder ich, dass es doch oft richtig ist, das Geld zu spenden, also einfach Geld zu spenden, dass der einfachste und vielleicht auch effektivste Weg wäre, wenn ich mal dahin gehe, was könnte Mann oder Frau jetzt tun in der Situation, also auch ihr, wenn ihr den Podcast hört, wo würdest du hingehen oder empfehlen hinzugehen, um zu helfen?
Das ist eine super gute Frage. Das eine ist tatsächlich jetzt unabhängig vom Geld, es ist für viele Menschen, die helfen wollen, total wichtig, etwas richtig Handfestes zu tun. Es gibt viele Organisationen, die tatsächlich Lebensmittelpakete einsammeln von Menschen, die ganz klar sagen, das muss drin sein, also Dosenfleisch, Trockennahrung, was auch immer, das und das muss in diesen Hilfspaketen drin sein, die werden beschriftet. Und viele Menschen empfinden das als befreiend, diesen Akt, ich gehe zu Aldi, ich gehe zu Lidl, ich kaufe das und das ein, übergebe dieses Paket und weiß, es kommt so an. Mhm. Nun muss man dazu aber sagen, wenn man das jetzt mal effizient betrachtet, dass jeder Euro, den ich als Zahlungsmittel, als Bargeld habe, Richtung Osteuropa mehr wert wird. Wenn ich mit demselben Euro nicht in Deutschland einkaufen gehe im Supermarkt, sondern tatsächlich kurz vor der ukrainischen Grenze in Polen oder teilweise auch in der Ukraine selbst, bekomme ich dafür einfach ein größeres Warenpaket, wie man so sagen kann. Insofern tatsächlich Geld kann manchmal effizienter sein als ein Lebensmittelpaket, aber manchmal hilft es einfach emotional viel, viel mehr, es selbst zu packen, es selbst vorbereiten, selbst die Windeln für Kleinkinder zu beschaffen. Das Thema Geld ist aber auch so, unabhängig vom Wert des Euros, der steigt Richtung Osteuropa, Richtung Grenze, dass es bestimmte Güter gibt, die ich in der Ukraine so nicht mehr erwerben kann. Generatoren, Schlafsäcke, der Preis hat sich verzehnfacht in den letzten Wochen.
Wir können es vielleicht transparent machen. Generatoren braucht man unter anderem auch für Feldküchen, die ja wichtig an der Front sind, denn es geht ja da nicht nur um die Care-Pakete, wenn ich sie jetzt mal so nennen darf, sondern tatsächlich um vor Ort auch frisch zu kochen und einfach auch die Technik bereit zu haben.
Ja, wobei ich dich da noch ein bisschen korrigieren muss.
Gerne, sehr gerne.
Genau. Also wir haben seit Oktober massive Angriffe auf die zivile Energieinfrastruktur. Es wird versucht, die komplette Energieversorgung der Ukraine auszuschalten. Das heißt, Generatoren werden momentan überall dort benötigt, wo Strom benötigt wird. Ein Leben ohne Strom ist heute faktisch echt unmöglich. Mobilfunk, Kommunikation, Waschen, Warmwasseraufbereitung funktioniert nicht. Wenn ich über Generatoren an der Front rede, dann wird das tatsächlich benutzt für Kommunikation. Im Regelfall für Laptops, für Starlink-Verbindung, was auch immer. Und zum Kochen kann ich tatsächlich im Outdoor-Bereich tatsächlich Holz nehmen oder andere Energieträger. Wenn ich aber tatsächlich mir Bunkeranlagen angucke in Kiew oder wo auch immer, da brauche ich tatsächlich Generatoren, um zu kochen, weil ich innerhalb dieser Bunkersysteme nicht mit offenem Feuer arbeiten kann. Da nochmal ganz kurz als Differenzierung.
Oh, ich muss da kurz durchatmen.
Ja, genau, aber nochmal zu Thema, wie kann ich helfen? Also Sachspenden sind tatsächlich auch da sinnvoll, wo ich Dinge abgeben kann. Also Schlafsäcke, ganz klassisch, Bettdecken. Wenn ich selbst Generatoren habe, Generatoren, Wasserpumpen, die Energieversorgung ist das eine. Aber wenn ich auch tatsächlich ein Wasserwerk beschädigt habe, kann ich Städte wie Mykolaiv einfach nicht mehr mit Wasser versorgen. Mykolaiv ist seit ungefähr 9 Monaten komplett tot, was die Wasserversorgung angeht. Dort kommen täglich Tanklaster und die komplette Zivilbevölkerung wird versorgt über Tanklastwagen. Sowas kann ich mitgeben. Anderes Thema sind tatsächlich Medikamente, die ich möglicherweise so gar nicht bekomme. Die kann man einfach spenden als Sachspenden. Das macht durchaus Sinn.
Was wird da besonders benötigt?
Wir haben das Problem, dass die Ukraine vom internationalen Finanzmarkt abgeschottet ist. Also das heißt, ich kriege nicht mehr so einfach ukrainisches Geld umgetauscht in Euro, was auch immer und andersrum. Was bedeutet, der ganze Handel ist weltweit zum Erliegen gekommen, weil die Ukraine nicht mehr importieren kann, / exportieren kann. Was bedeutet, alles, was nicht im Land produziert wird, kann durch die Finanzströme, die momentan nicht stattfinden, auch importiert werden. Das heißt, eigentlich wird streng genommen alles benötigt an Medikamenten.
Ja, was wir nicht vergessen sollten, Menschen werden auch so krank und müssen auch so behandelt werden, unabhängig vom Krieg und wenn es da an allem fehlt. Wo kann ich damit hingehen, wenn ich einen Generator habe?
Also im Regelfall, wenn man die Augen so ein bisschen offen hält, es gibt wirklich bundesweit, europaweit gibt es Leute, die auf wirklich der absoluten Graswurzelebene entsprechend Spenden annehmen, Spenden in die Ukraine bringen und dort für die Verteilung sorgen. Gibt es überall, die Zeitungen und Social Media ist voll davon. Mhm. Im Zweifelsfall kann man, ja, wenn man auf Google nichts finden, kann man Menschen wie mich fragen. Ich stelle gerne die Kontakte her, weil das einfach durchaus Sinn macht, wenn ich in Ulm sitze, der Generator muss halt nicht Berlin. Es gibt Leute in Ulm, hundertprozentig, die finden wir, die sich um die komplette Logistik und Abwicklung kümmern und entsprechend auch dann belegen, dass das Zeug angekommen ist und wo es verwendet wird.
Zu den Transporten und der Logistik nochmal, was deine ganz persönliche Arbeit betrifft, was hat sich im Laufe des Jahres für dich so am krassesten verändert? Ich habe vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, die Situation, dass du dich, also so kam es bei mir an, dass du dich teilweise auch allein fühlst, aber du hast es ja auch nochmal gut transparent gemacht, woran es liegen könnte, dass die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit nicht mehr so groß ist. Das öffentliche Auge ist nicht so präsent. Mhm. Was hat sich verändert im Verhältnis zu dem, als du begonnen hast, Hilfe zu leisten, die Transporte zu organisieren? Du bist selbst dabei gewesen, bist auch jetzt, so wie du gesagt hast, alle 4 bis 6 Wochen selbst unterwegs. Was ist jetzt anders? Es ist mehr Routine, es ist nicht mehr, dass man emotional überwältigt ist, sondern es ist schon so ein ja, okay, wir packen es an und machen es, ohne vielleicht den emotionalen Blick zu haben für die Dinge? Schwächt sich das ein bisschen ab?
Ja, also es hat sich auf jeden Fall drastisch professionalisiert. Das heißt, früher, wirklich kurz nach Kriegsausbruch, sind halt viele Menschen einfach emotional losgefahren mit Autos, haben irgendwas rübergebracht, haben Menschen abgeholt, nach Berlin gefahren oder irgendwo anders in den Camps. Und die Menschen, die heute dabei sind, die jetzt auch aktive Hilfe leisten, tun das auf einer doch sehr, sehr strukturierten Art und Weise, weil wir einfach effizient sein müssen. Wir müssen mit Geldern effizient umgehen, mit unseren Zeiten. Das heißt, im Regelfall machen wir das ja alle in unserer Freizeit, unbezahlt, ehrenamtlich. Und die Ressourcen sind einfach nicht unbeschränkt zu haben. Genauso wie Fahrzeuge. Also ganz am Anfang war es für viele kein Problem, einfach mal 2000 Euro in ihrem Fahrzeug zurückzulegen. Wenn ich das 5-mal mache, habe ich 10.000 Kilometer auf dem Buckel und muss dafür plötzlich auf einmal Reparaturen bezahlen. Unabhängig vom Sprit oder von der Maut, die ich in Polen entrichten muss auf der Autobahn. Das sind einfach Kosten, die jetzt einfach anfallen und die halt irgendwo viel, 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 viel effizienter jetzt angelegt werden müssen. Das hat sich auf jeden Fall verändert, die Professionalisierung. Und man sieht es auch an den Grenzübergängen. Es gab eine ganze Zeit lang in der Ukraine kein Benzin mehr oder nur noch sehr, sehr, sehr schwer. Und das ist so eine Sache, die mich total fasziniert, ist, dass mittlerweile so Tanklastwagen einfach durchgewunken werden. Also was früher ein Riesenproblem war, dort sind wirklich, also im 5-Minuten-Takt fahren dort Tanklaster rüber, über die Grenze, um die Versorgung aufrechtzuerhalten. Und da gibt es halt verschiedene Dinge, die sich in der Ukraine verändert haben. Es gab in der Ukraine kurz nach dem Angriff auch kein richtig echtes Paketnetz. Das war quasi eine Zeit lang unterbrochen. Das heißt, wir haben Schaffnern in Zügen Pakete mitgegeben, weil wir wussten, der Zug fährt in die und die Richtung. Und die wurden entsprechend am Endbahnhof dann entladen, vom Schaffner an unsere Kontaktperson übergeben. Und das funktioniert alles wieder. Und mittlerweile so gut. Ich habe immer das Gefühl, dass die ukrainische DHL die Pakete quasi bis in den Graben ausliefert, wo unsere Soldaten liegen. Also so ist immer dieses Gefühl, also absolut beeindruckend. Also wirklich, also 5. Graben links, da ist Viktor, da gib das bitte ab. Nach 2 Tagen hat dieses Paket 2000 Kilometer zurückgelegt und ist plötzlich da. Das ist total beeindruckend. Und da gibt es einfach logischerweise in der Ukraine ein persönliches Commitment. Also aller Menschen, die dort arbeiten, die wissen, wenn ich mit meinem LKW nicht diesen Supermarkt beliefere, nicht dieses Dorf beliefere, wie auch immer, dann gibt es Menschen, die da direkt drunter leiden.
Kannst du etwas zu den Menschen vor Ort sagen, wie sie aktuell leben? Ich meine, wir brauchen nicht davon zu sprechen, dass es einen Alltag gibt. Wir brauchen nicht davon zu sprechen, dass sie regulär arbeiten und vielleicht Geld verdienen. Ich glaube, darum geht's nicht. Ich vermute, dass da wirklich alles Kopf steht. Kannst du uns davon berichten, wie es den Menschen dort geht, vielleicht anhand eines Beispieles?
Ja.
Wie man durch den Tag geht? Was?
Man muss ganz stark unterscheiden. Die Ukraine ist ungefähr doppelt so groß wie Deutschland. Und es gibt halt die Westukraine. Und dann gibt es halt die Ukraine im Osten, die halt an Russland grenzt. Oder entsprechend im Süden an das Schwarze Meer. Dort, wo halt die Kämpfe wirklich stattfinden, wo die Frontlinie sich befindet. Und da gibt es regional nochmal einen ganz großen Unterschied, dass im Regelfall der Westen der Ukraine deutlich sicherer ist als der Osten der Ukraine, weil die ganzen Frontstädte im Osten halt in der Reichweite der Artillerie stehen und regulär beschossen werden, tagsüber. Und ja, wie gehe ich mit Energiearmut um? Also gibt halt Fenster, wo ich halt ganz genau weiß, mein Straßenzug hat heute zwischen 20 und 24 Uhr Strom zum Beispiel. Dann heißt es, alles, was mit Energie verbunden ist, werde ich in diesen 4 Stunden tun müssen. Wäsche waschen, kochen, mich selbst waschen, das findet innerhalb dieser 4 Stunden statt. Und ob ich dann in den nächsten 20 Stunden noch mehr Energie habe, um irgendwas zu tun, das ist total unklar. Ich höre von vielen Kontakten, dass es eigentlich nicht geplant werden kann. Es gibt keinen echten Alltag, es gibt keine Planung. Man versucht, das Beste aus dem zu machen, was gerade möglich ist, situativ. Und so hangelt man sich entsprechend durch den Alltag von Tag zu Tag und plant eigentlich nicht mehr auf nächste Woche. Das funktioniert aktuell überhaupt nicht. Und dann gibt es einfach alltägliche Dinge, die ein Thema sind. Ohne Wärme, wie halte ich mich selbst warm? Das heißt, man ist damit beschäftigt, tatsächlich zu überleben. Also wie kriege ich meine Körpertemperatur einfach mit wenig Energiezufuhr von außen konstant bei 37 Grad gehalten, damit ich halt nicht krank werde zum Beispiel. Und das sind ganz alltägliche Sorgen, die da plötzlich im Alltag drin sind, von denen wir uns momentan gar nicht vorstellen können, was das eigentlich bedeutet. Und wo es aber interessanterweise auch eine unglaubliche Kreativität gibt, mit diesen Dingen und diesen Herausforderungen umzugehen. Ja, und dann gibt es eine neue Form der Geduld, die sich da auch mitentwickelt. Also wenn ich heute eine Nachricht schreibe, speziell seit den Angriffen auf die Energieinfrastruktur, dann weiß ich einfach so, ich schicke die Nachricht und wenn ich Glück habe, kriege ich in 30 Sekunden eine Antwort und wenn ich Pech habe, dauert es jetzt 48 Stunden, bis dort wieder Handynetz funktioniert, Internet funktioniert, das Handy geladen ist, um ein Lebenszeichen zu erhalten. Und so findet aktuell auch die Organisation der Hilfe statt, dass man weiß, okay, man kann sich ankündigen und man macht am besten fixe Zeiten und Orte irgendwie aus, weil es sein kann, dass man einfach 24 Stunden lang keinen Kontakt miteinander hat.
Auf deinen Wegen an die Grenze der Ukraine und auch in die Ukraine. Welche Schicksale sind dir da begegnet?
Ich möchte Menschen immer gerne schützen. Also ich möchte mich nicht zu nah an Menschen heranbewegen, um sie nicht zu verletzen. Ich muss nicht nah an die Menschen rangehen. Mhm. Du kannst die Geschichten eigentlich lesen, wenn du die Menschen siehst oder du hast eine Vorstellung davon, von den Dingen, die drumherum passieren. Und jedes Mal, wenn ich an der Grenze stehe, steht halt auf der polnischen Seite, US-Militär, polnisches Militär, was auch immer für Militär. Oder man sieht auf den polnischen Flughäfen schon irgendwelche amerikanischen, britischen Militärfrachter einschweben mit Munition, was auch immer. Das ist immer schon total beeindruckend, weil da wird tatsächlich Tagespolitik total konkret, weil man weiß, was in diesen LKWs, in diesen Lastwagen, in diesen Flugzeugen sich befindet. Und dann begegnen mir mit jedem Grenzübertritt, entweder fahren an mir irgendwelche Haubitzen, Geschütze in das Land rein oder raus, wo Tagespolitik total konkret wird, wo Geschichten total konkret werden. Und richtig schlimm empfinde ich eigentlich immer die Gesichter von jungen Erwachsenen, von Jugendlichen, die in Militäruniform entweder trainiert aus Westeuropa zurückreisen in die Ukraine zu Hunderten mit ihren Militärsachen, mit ihren Junggesichtern, mit ihren Pickeln in den Gesichtern zurückreisen und sich wenige Tage später irgendwo bewaffnet an der Front befinden oder entsprechend zum militärischen Trainings ausreisen. Das ist Sache, die mich persönlich immer total bewegt, weil ich dann immer sofort an die Geschichte von Remarque im Westen nichts Neues denke, dass einfach dort junge Menschen um ihre Zukunft beraubt werden. Das ist eine Sache, die mich jedes Mal total fertig macht. Wie wir mit diesem Leben umgehen. Mit Leben, die jetzt eigentlich für etwas bestimmt werden. Aber eigentlich gab es vielleicht andere Träume. Und da muss ich gar nicht an die Menschen herangehen, weil einfach jedes Gesicht, was da langläuft, eine andere Geschichte zu erzählen hätte. Und was Besseres tun hätte, als sie jetzt an die Front zu legen und da einfach die nächsten Monate bei minus 20 Grad im Schützengraben zu schlafen. Ohne Feuer, ohne Licht, damit man nicht auffällt. Das macht mich auch ziemlich wütend. Ja, was macht es mit mir? Ich habe das große Glück, dass ich nie tief in das Land reinfahre und ich tatsächlich die Kraft habe, andere Menschen zu begleiten, die genau das tun, die halt Kinder evakuieren, verletzte Soldatinnen evakuieren, die tatsächlich wirklich mit Tod, mit schweren Verletzungen konfrontiert sind, dass ich tatsächlich noch die Kraft habe, diese Menschen unterstützen zu können, was sie erlebt haben, zu begleiten.
Und sicher auch mit dem Punkt, gehst du her, dass du nicht aufhörst, dass du weitermachst, dass es einfach, solange es notwendig ist, dabei bist. Und auch Transporte organisierst und mit der Community alles dafür tun wirst, dass die Dinge, die ihr wuppen könnt, gewuppt werden. Du bist in den nächsten Tagen in Deutschland unterwegs, beruflich. Und wie du auch eingangs gesagt hast, kombinierst du das in deiner freien Zeit noch Spenden zu sammeln. Gibt es etwas, was wir noch outschauten können?
Ja, also generell, es ist halt so, es gibt Dinge, die relativ schwierig zu bekommen sind, aus verschiedensten Gründen auch immer. Schmerzmedikation, da möchte ich im Detail jetzt nicht drauf eingehen, aber das ist ein Riesenthema, das wird benötigt. Verletzte Menschen werden dort wirklich auf Pickups bei minus 10 Grad geborgen und bis zum nächsten Evakuierungspunkt über Schotterpisten gefahren, mit schlimmsten Verletzungen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und Schmerzmedikation ist ein Riesenthema an der kompletten Grenze, in der kompletten medizinischen Versorgung. Da kann ich immer bloß sagen, Leute, meldet euch, das müssen wir irgendwie ganz speziell klären. Und ansonsten, was andere Sachspenden angeht, es findet sich immer ein Weg und eine Möglichkeit, Sachen abzuholen, zu verladen, zu Verteilpunkten zu bringen und rüberzubringen. Also schaut einfach in die Keller so, was gibt es da vielleicht noch? Gibt es Schlafsäcke? Auch Material wie zum Beispiel Wolle, Nähmaschinen, das wird alles benötigt, weil Dinge dort selber im großen Maßstab hergestellt werden können und hergestellt werden. Es werden Tarnnetze selber gebaut, Thermounterwäsche, was auch immer. Also folgt einfach mal so unsere Listen, unsere Aufrufe. Und dass ich jetzt da irgendwo in der süddeutschen Ecke bin, das ist speziell für diese Schmerzmedikationsgeschichte vielleicht ein guter Hinweis.
Okay. Liebe Sophie, wow. Ich selbst muss erstmal durchatmen. Ich danke dir sehr, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine Arbeit, den Blick öffnen konntest für die Dinge, die unwahrscheinlich sind, die überhaupt nicht fassbar sind, die du erlebt hast und mitbekommen hast und für uns nochmal transparent aufbereiten konntest. Dafür danke ich dir auch für die Offenheit und ich wünsche mir für dich und für deine Community, dass das weiterhin so fruchtet, dass ihr die Kraft behaltet und dass sich immer wieder auch Menschen finden, die dazukommen, dazustoßen und die Hilfe mitbieten können. Und für uns alle, dass irgendwann auch ganz schnell Frieden sein wird, dass der ganze Scheiß irgendwie aufhört.
Ja, das hoffen wir alle. Dankeschön, Kursch.
Ich danke dir. Mach's gut. Tschüss.
Danke, bis dann.
Katerfrühstück, der Gedankenpodcast für wilde Freigeister. Vielen, vielen Dank an Sophie und euch, dass ihr dabei wart. Diese Folge war sicher kein Spaziergang durch Sanssouci, aber umso wichtiger, erneut Aufmerksamkeit zu wecken und zu erfahren, was seit einem Jahr für viele Alltag ist und worüber wir nicht aufhören sollten zu sprechen. Ich habe vieles zum ersten Mal gehört und war zuweilen hörbar sprachlos. Vielleicht geht es euch auch so. Aus der LGBTQ-Bewegung heraus fruchtet eine weltweite Hilfsbewegung für die Ukraine. Trotzdem oder gerade weil die Ukraine transphob und homophob ist, Menschen dafür verurteilt und ins Gefängnis wirft, das berührt mich sehr. Und ich nehme nicht nur die Graswurzelbewegung als neues Wort auf. So viel ist sicher. Wenn ihr möchtet, teilt diese Folge, lasst mir einen Link da oder falls es noch nicht passiert ist, folgt Katerfrühstück und erzählt euren Freundinnen davon. Schreibt mir auch gern eure Gedanken zu diesem Thema, genauso wie Anregungen oder Kritiken. Auch als hypersensibler Mensch kann ich gut damit umgehen. Hashtag Ausräumen von Vorurteilen. Letzte Hausmeisterei wäre der Hinweis auf eine Unterstützung von Katerfrühstück. Das könnt ihr sehr gern über PayPal machen. Infos dazu, auch zu meiner Gästin Sophie und der Ukraine-Hilfe, findet ihr in den wie immer ergänzenden Shownotes. Stay tuned und bis hoffentlich zur nächsten Folge in 4 Wochen. Ich wünsche euch und euren Liebsten alles Gute. Peace and Love.